Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Klaus Eberhardinger, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, also speziell du. Wir waren ja vor 10 Jahren, bist du narrisch.
Ja.
Als der Philipp Lahm hereingekommen ist,
stimmt, gedacht,
bist
stimmt.
du narrisch.
Da hatte ich überrascht.
Ein großer Fußballer.
Ja.
Na, groß ist er nicht, aber gut.
Aber du siehst jünger aus als damals, habe ich das Gefühl.
Wirklich wahr. Ich glaube, du siehst schlechter
als damals. Nein, aber es geht dir gut, oder?
Es geht mir sehr gut.
Es ist auch kaum zu glauben, Klaus, dass du nächstes Jahr tatsächlich 70 wirst.
Über 70, ja. Ich glaube es eh nicht. Ich denke nicht drüber nach. Es ist so, ich habe so einen Arzt, der mir immer so Ozon ins Blut haut und mir dann einredet, das ist gut für die Zellteilung. Und er sagt, Alter ist nur eine... Das ist nur eine Nummer, das ist ja nichts. Es geht um die Energie und um den Zustand, die Leistungsfähigkeit. Da hat er schon recht, solange man Power hat. Also ich erschrecke mich nur, wenn ich die Zahl sehe oder so wie jetzt, wenn wieder mal so etwas kommt. 70, sage ich, 70? Das hätte ich vor 40 Jahren, jetzt haben wir ein 40-jähriges Jubiläum, hätte ich nicht geglaubt, dass ich das erlebe.
Ja. Ich meine, bei allem, was ihr euch so zugeführt habt in dieser wilden Zeit in den 80ern, in den 90ern,
ja.
Es grenzt schon ein wenig an ein Wunder, dass ihr noch da seid.
Ja, aber da sind auch viele in der Zeit, haben Gas gegeben und geschaut, was, also ausgelotet, ob man die rote Linie der Zellteilung nicht ein bisschen verschieben kann. Und sind aber alle auch wieder aufgewacht. Das ist so, wenn du jung bist, ist der Exzess dein Begleiter und das gehört dazu, bist der wilde Hund.
Gibt es jetzt nicht mehr, den Exzess?
Nein, wenn du alt bist, dann bist du ein alter Psuf oder ein Trottel, ein Junkie, ein Drogentrottel. Also das machst du nicht. Ich habe irgendwann einmal dann mein Leben geändert, weil ich gemerkt habe, die Verarbeitung dieser Exzesse kostet mir viel mehr Kraft, als es Spaß bringt, was er los ist, lieber.
Jetzt hast du es ja schon angesprochen, Klaus, 40-jähriges Jubiläum. Jetzt habt ihr die ERV zur Ruhe gebettet. Aber hier auf der blauen Couch, zu Grabe getragen, hier auf der blauen Couch ist sozusagen deine persönliche Auferstehung.
Ja, nein, das ist ja so, die ERV wurde zu Grabe getragen. Der Thomas Spitz und der Klaus Eberhardinger leben noch. Das ist auch noch wirklich lebendig.
Also deine öffentliche Auferstehung.
Ja. Also jetzt in den Medien lasse ich die ERV noch einmal retrospektiv auferstehen.
Was hast du denn getrieben seit eurer Abschiedstour? Ich glaube, das letzte Konzert war im September.
Am 14. September. Und ich habe mich dann immer noch eingepackt und bin dann eigentlich am 16. schon nach Kenia geflogen. Dort habe ich mal 2 Monate auf die fast 90-prozentige Ausheilung meiner Rippen gewartet. Du kannst ja nichts tun. Du kannst am Rücken liegen.
Das tut so weh.
Das tut, also ich muss wirklich sagen, wie ich da runtergeflogen bin. Das war der 10. August. In der Sekunde, ich habe Sünden abgebüßt.
Ist das auf der Bühne passiert?
Ich war auf der Bühne, bin auf einen Laufsteg rausgegangen, dann bis dorthin 92 Mal gegangen bin, das kann ich blind gehen. In dem Moment nebelt mich der Techniker so ein, dass ich nichts gesehen habe. Und ich habe mir nur gedacht, boah, jetzt pass auf, weil der Laubsteg hat nur 1 Meter Breite. Hoffentlich ist das Navi richtig eingestellt. Und ich bin ein Depp, ich hätte ja stehen bleiben können. Aber ich habe gesagt, ich weiß genau, wo es lang geht. Und habe mich um 10 cm verschätzt, habe Glück gehabt, dass ich mit dem Kopf nicht dort aufkomme, sondern nur mit den Rippen. Also 1,50 Meter runter auf Eisenkanten. 6 Rippen, 2 doppelt.
Boah.
Ich war ja zuerst auf der Intensivstation 2 Tage und dann habe ich mich verlegen lassen an eine Klinik am Traunsee, kann ich nur jedem empfehlen. Die Schmerzen sind dieselben, aber der Ausblick ist wirklich schöner.
Und das tröstet mich jetzt.
Also großartig betreut. Man hat ja, der einzige Vorteil nach so einem Unfall ist, man hat freien Zugang zu hervorragenden Schmerzmitteln. Und habe dann dort wirklich gelitten. Es tut wirklich weh. Wie gesagt, also ich habe Sünden abgebüßt, die ich nicht begangen habe, ich habe ein paar gut. Und dann war es aber noch der dritten Woche dann mit diesen ganzen Schmerzmitteln, jeden Tag natürlich ohne Gangs nicht, habe ich gemerkt, ja, da geht's schon, jetzt kann ich schon sitzen, jetzt kann ich schon liegen. Und dann macht man die Konzerte, das waren vier Konzerte und das hat funktioniert, obwohl die Ärzte mir dann zugegeben haben, sie haben gegen mich gewettet. Sie haben gesagt, das schafft er nicht. Aber mit dem Adrenalin, ich sage, die Leute waren so gut drauf. Die letzten 20 Minuten war ich dann, also ohne Betäubung, wobei das waren alles Mittel, die dich nicht gaga machen. Aber da war jedem, gerade am Schluss an der Stelle, ein bisschen vorher war ich jedem klar, beim Morgen, das ist jetzt das letzte Mal. Also das erste letzte Mal. Nein, es ist das letzte Mal.
Ja, ich weiß schon. Da können wir ja nur drüber
deswegen,
reden.
Ne? Deswegen sage ich,
weil die erste Abschiedstour.
Nein, das ist das letzte Mal und da hat es uns alle ein bisschen gedrückt. Also sogar der Spitzer leichte Tränen im Auge gehabt.
Was habt ihr denn direkt danach gemacht?
Ich wollte eigentlich nur weg. Ich bin dann relativ schnell weg, zurück ins Hotel. Dort ist ein Inner Circle noch gewesen. Da sind wir noch gesessen, haben so ein, 2 Glaseln getrunken, also keine Exzesse
nicht
gefeiert.
Exzessiv, ne?
Wir wollten eigentlich mit den Technikern feiern, aber die sind erst um 2:30 in der Früh fertig geworden. Und bin dann einfach immer niedergelegt, weil ich war schon ziemlich hergerecht, ich war schon müde.
Wann kam denn dann die richtige Wehmut?
Nur gar nicht, noch gar nicht.
Da wartest du noch drauf?
Ich warte noch auf die Entzugserscheinungen. Es ist aber so, ich sage, wenn du so eine Tournee hinter dir hast, in
fast 100 Konzerte,
fünf Monaten fast 100 Konzerte gespielt hast, sogar wenn wir jetzt nicht aufgehört hätten, wäre ich jetzt noch in der Phase, wo ich froh bin, dass es vorbei ist, weil das war schon sehr anstrengend und wo man andere Sachen machen kann.
Wie oft bist du jetzt in letzter Zeit gefragt worden, warum jetzt schon, warum hört ihr denn jetzt schon auf?
Dauernd. Und das hat mich so bestärkt, weil mein Satz auch dem Thomas gegenüber war, du, wie lange wollen wir jetzt noch machen? Aber dann habe ich gesagt, du, jetzt ist ein 40-jähriges Jubiläum, das wäre doch ein guter Zeitpunkt, aufzuhören, solange die Leute uns fragen, warum hört es denn schon auf? Ja. Bevor wir jetzt lang weiterspielen und dann fragen sie uns, und wann hört es auf?
Und das ist warum also, spielt es immer noch?
Ja, das ist das. Es
Kohle?
Gibt doch Sportler, die das übersehen.
Ja, klar. Das ist ja immens schwierig im Leben, diesen Zeitpunkt zu finden, wann es wirklich richtig ist, aufzuhören.
Wenn du das kannst.
Auf dem Zenit im Endeffekt. Am allerbesten.
Ja. Zenit oder wenigstens also mit einem Fuß auf der nächsten Treppe nach unten, aber recht viel länger sollte es nicht werden.
Es gibt ein riesen Gesamtpaket für alle, die jetzt schon Sehnsucht haben. 1000 Jahre ERV, der Abschied, da ist alles dabei. Eine CD, DVD, Buch.
Und dann eine CD, wo seltene oder überhaupt noch nie gespielte Sachen drauf sind. Und drei Versionen, und zwar von Afrika, Palermo und von Küss die Hand, gespielt von jungen Kombos, davon zwei, eher Trash-Metal-Gitarren, also schon geil, also lustige Versionen und auch Reggae-Band. Aber es sind alte Fotos dabei, alte Cartoons und er hat Neues hereingeschrieben.
Was denkst du eigentlich, wenn du dich mit 35 siehst?
Na, bist du deppert, was war das für Hosen? Da waren diese Faltenhosen. Nein, aber das ist, da haben wir schon noch, es gibt ein paar Fotos da, wenn du spielst, sagst du, sag ich, boah. Hä? Wir waren schon gut benannt.
Ja. Das Interessante ist ja, wir Männer neigen ja dazu, das hat mir der Reinhard Fendrich auch mal gesagt, zu denken mit 40 oder mit 50, wir sehen immer noch so aus wie mit 20 oder 25 und dann soll man sich mal im Spiegel von der Seite anschauen. Und dann stellt man den Unterschied fest.
Ja.
Spätestens dann.
Also das hätte ich noch nie gemacht, dass ich mir von der Seite aufschaue. Bei mir war es dann so mit 50 so von hinten, wo ich gemerkt habe, dass mir der Kopf schon ein bisschen durch die Frisur wächst.
Klaus, ich habe mir mal so ein paar Fun Facts rausgesucht über die ERV. Stimmt es, dass ihr zuerst in Norddeutschland populär wart?
Das stimmt. Wir haben also in allen möglichen Clubs gespielt, da wie ich eingestiegen bin, bis rauf Hamburg. Hamburg war echtes Zentrum,
ERV-Zentrum. Bevor man euch in Österreich gekannt
hat? Da hat man uns in Österreich nicht wirklich gekannt. Da hat uns kein Haar nach uns gekriegt, nicht einmal im Club. Aber in Hamburg haben wir gespielt, im Logo und im Onkel Pö. Da haben vor uns auch gespielt Kombo, so ein Country-Kombo mit einem gewissen Otto Walkes.
Nein.
Ja, der hat dort moderiert und ich glaube, in der Zeit ist er draufgekommen, dass seine Moderationen besser ankommen. Weil der singt ja gut, das ist ja ein guter Sänger, ein guter Musiker. Dann im Pö, ist schräg im Eck beim Auftritt der Udo Lindenberg gelähmt. Also das waren schon so Zeiten, das war schon toll. Oder in Berlin haben wir gespielt, im damaligen Quartier Latin. Nach uns hat da so eine haben wir noch gesagt damals, was ist denn das für ein Mittelschüler-Kombo? Die drei Buben, was meinte die haben? Das waren die Ärzte.
Was für eine Zeit. Nächster lustiger Fakt, pass auf, die ERV hat dich davon abgehalten, deinen Doktor zu machen.
Ja, ich war in der Dissertation Psychologie, Soziologie, Gewinnaufteilungsverhalten in Kleingruppen.
Bitte was?
Gewinnaufteilungsverhalten in Kleingruppen. Da hast du völlig richtig gehört, das reißt dann jetzt nicht vor die Sessel. Ich habe mich durch Meter von Literatur gefressen und in dem Moment, ich habe Straßentheater gespielt in der Zeit, kommt dieser von Kopf bis Fuß in Leder gewandelte Spitzer daher, lange Federn, Ohrringeln und sagt, du Klaus, wir haben uns von früher gekannt, wir haben ein paar Sachen gemacht. Bei uns ist einer ausgefallen, wir hätten Natur, magst du nicht? Ha? Sag ich, das habe ich noch nicht gemacht, das ist hallo. Dann haben wir uns 3 Tage eingeschlossen und er hat mich überredet.
Mit Hilfe von Getränken. Viel Cognac wahrscheinlich.
Ja, mit Rotwein und allem möglichen. Also es war schon Brainstorming wirklich. Und dann habe ich gesagt, okay, die Band war komplett dagegen.
Die haben gesagt, die
wollten mich nicht. Und er hat dann mit dem Keyboarder mit mir alleine geprobt und dann war die erste Vorstellung. Da hätte ich noch Geld, ich hätte mir einen Kredit aufgenommen, wenn ich nicht raus muss. Die Hosen voll gehabt.
Richtig Panik.
Und dann war aber der Ernstfall, es ging los, die ersten Töne, ich habe gewusst, ich muss jetzt raus als Erster und bin da rausgefegt. Und nach dieser ersten Szene habe ich gewusst, na, da geht jetzt eine Tür auf und der Raum, der sich da öffnet, ich glaube, das wird ein Wohnzimmer. Das ist meins. Das ist was, das mir gefällt. Und die Band hat sich nachher entschuldigt bei mir.
Apropos Proben, in der Anfangszeit geht die Legende, habt ihr Brennholz klauen müssen, um den Probenraum zu heizen. Weil ihr einfach überhaupt keine Kohle gehabt habt. Stimmt das?
Ja, nicht nur Brennholz. Aber
was noch?
Das war schon eine wilde Zeit. Ja, du hast ja geschaut, dass du zum Messen gekommen bist bei den Bauern und so. Und da bin ich erst dazugestoßen dann.
Was uns Nachgeborene natürlich immer interessiert, war es wirklich so wild, wie berichtet wird. Habt ihr es in den 80ern, als dann der Erfolg kam, wirklich so wild getrieben in jeder Hinsicht?
Nein, wir haben es eigentlich vorher wild getrieben.
Aber da habt ihr doch keine Kohle gehabt.
Ja, aber das ist ja das, was keine Kohle hast, musst du das wild treiben. Dann hast du irgendwie die Illusion, es ist ja alles in Ordnung. Also witzigerweise haben auch Studenten, das ist aus meiner Studentenzeit, haben wir gedacht, bist du denn, wir haben alle kein Geld, aber irgendwie rauchen sie alle und irgendwie ein Bier und ein Wein ist auch immer da.
Als ihr dann Erfolg hattet, war es gar nicht mehr so wild.
Ja, da hat man sich alles leisten können. Ich sage, wir haben natürlich alles probiert und waren in bester Gesellschaft. Große Namen aus Politik und Wirtschaft, wenn ich die heute nennen würde. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, das ist alles Schnee von gestern.
Trotzdem, ich meine, es war ja gerade wieder in einschlägigen Blättern zu lesen, ja, Thomas Spitzer, ich kokste mich fast zu Tode. War das wirklich so? Hast du ihm das Leben gerettet, weil du ihn ja damals wohl in ein Sanatorium gebracht hast?
Ich war überrascht, dass er das so gesagt hat. Es war schon so, der Thomas war schon sehr heftig drauf. Er war immer der am meisten gesoffen hat, der auch am meisten Vertrauen hat, muss ich sagen. Und der hat sich, wenn es um Exzesse gegangen ist, hat er sich den höchsten Gipfel gesucht zum Runterspringen. Die höchste Klippe, wo der Lemming sich runterlassen kann. Weil er es jetzt gesagt hat, kann es ja auch sein. Es war dann einmal so, dass er mir Sorgen gemacht, weil er sich dann auch mit Schlaftabletten runtergeholt hat, einen Liter Schnaps pro Tag gesoffen hat und dann auch mit Koks geschaut hat, dass er, bevor er einschläft, dass er ja nicht einschläft. Und da war er dann schon, da habe ich mir Sorgen gemacht. Ein indischer Arzt, zu dem ich dann geschleift habe, hat er gesagt, ich kann dem gar nichts geben. Ich habe gesagt, bitte gib ihm was, damit er einschlafen kann, damit er Ruhe gibt. Und sagt, ich kann ihm gar nichts geben, weiß nicht, das riskiere ich nicht. Das hat gerade einen Herzinfarkt. Aber ich überredet, dass er mit mir nach Österreich fliegt, habe in einem Sanatorium eingeliefert, da ist er 3 Wochen gewesen. Und die Band und im Büro haben es gewusst, was ich erzählt habe. Und dann ist der nach 3 Wochen aus dem Sanatorium rausgekommen und hat blendend ausgeschaut. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du hast. Der schaut ja großartig aus. Um die mache ich mir Sorgen.
Aber jetzt mit der Weisheit deiner fast 70 Jahre. Also würdest du es nochmal so machen, wenn du jung wärst?
Das ist schwer
zu sagen. Was es wäre?
Das ist schwer zu sagen. Das ist halt auch irgendwie, glaube ich, ein Privileg der Jugend. Man muss dann irgendwann mal schon aufwachen. Aber diese wilden Exzesse, aber trotzdem was weiterbringen. Also wenn ich mich dann nur mehr noch wegmache und die Zeit damit verbringe, dass ich irgendwo ein Klumpert aufstehe oder einen Alkohol erwische oder so und dann mich halt 2 Tage erhole und dann, das ist ein Blödsinn.
Aber das ist ein schmaler Grat, oder? Ich meine, das hätte passieren können.
Ja, aber die Zeit haben wir nicht gehabt. Wir waren immer auf Vollgas. Wir waren auch beim Trinken waren wir Vollgas. Wir sind dann ab und zu.
Ist ja nicht so, dass viele, die es so wild getrieben haben, die haben es nicht überlebt, ne, damals.
Das stimmt. Ich habe ja auch Leuten zugeschaut. Für mich waren das die Leute, die mich dann auch eher zum Teil, also wie dann diese böse Sanatoriumsgeschichte war, habe ich beschlossen, das mache ich nicht. Ich muss aufhören. Ich muss sofort aufhören. Ich muss mit allem aufhören. Das interessiert mich nicht mehr.
Brauchst du heute den Rausch noch?
Nein.
Also trinkst du überhaupt noch irgendwas?
Nein, ich trinke ab und zu gern ein Glas Wein. Ich trinke einen guten Wein gern. Aber ansaufen, also wirklich ansaufen tue ich mich nicht mehr.
Klaus, ich freue mich sehr über deinen Besuch. Ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben. Mhm. Den würde ich dir jetzt rüberreichen.
Aha. Okay.
Du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und dann besprechen wir noch einiges da drin. Ausführlichst, bitteschön.
Okay, ich heiße Klaus Eberhardinger und bin ein Gaukler mit Haltung und wahlweise ein Rampeneber mit kritischem Geist. Seit meiner Studentenzeit will ich die Welt verändern. Ich bin überzeugt, wenn man Musik mit Humor komponiert, kann das eine scharfe Waffe sein. Als Rockkomiker haben wir mit der ERV den Gipfel erreicht. Jetzt müssen wir nur noch den Abstieg gut überstehen. Ich bin geprägt von meiner bodenständigen Kindheit, der sportlichen Zeit in den USA und den wilden Jahren mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Privat halte ich mich an meine 3 Grundsätze. Mir ist alles wurscht, alles wird gut und alles geht vorüber. Ich hätte es nicht besser schreiben können.
Worüber ich mich nur gewundert habe, Klaus, dieses mir ist alles wurscht. Du bist doch keiner, dem alles wurscht ist.
Nein.
Aber das ist so ein Zitat
nein, das
von
ist
dir.
So, nein, das ist ein Zitat von mir und zwar immer in Situationen, wo es eng wird. Wo es eng wird, wo ich dann merke, rund um mich passiert Panik, es kommt Aggression hoch, alles wird unrund. Dann sage ich, Kinder, wisst ihr was, mir ist alles wurscht.
Dann wirst
es
du geht ruhig. Alles,
ja, es ist so, in wirklich bösen Situationen werde ich komplett ruhig und schaue, wie das jetzt läuft und wie man da rauskommt. Weil die Panik hilft einen Schmarrn. Da rennst du von einem ins andere.
Das ist so eine Eigenschaft, die man ja gemeinhin so Elitesoldaten zuschreibt oder Geheimagenten oder so, dass die, wenn es besonders eng wird, dann müssen die ganz ruhig werden.
Ja, da müssen die ganz ruhig werden. Bei mir ist es so, dass ich in ganz bösen Situationen, da schließe ich aber jetzt auch so private Erlebnisse ein, also als meine Schwester gestorben ist, meine Mutter gestorben ist oder jetzt die Mutter meines Sohnes, wo es dem Tod ins Auge schaust. Wo um mich herum viele Leute vor Betroffenheit besoffen sind. Und das kann ich überhaupt nicht. Da bin ich dann ganz ruhig. und ich akzeptiere die Realität.
Auch bei dir selbst? Also wenn du zum Beispiel bei dem Unfall jetzt, wo du dir die Rippen gebrochen hast, wo es ja auch knapp war, da gerätst du nicht in Panik, sondern wirst du cool.
Nein, der Ablauf war so, dass mich haut es da runter. Ich wusste ja nicht, dass da nichts ist. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur gemerkt, da ist nichts. Und bin aber da selbstbewusst ins Nichts gestiegen. Und ich wollte ÖH sagen, aber aufs H bin ich nicht mehr gekommen. Da haut es dich auf, das tut sau weh. Ich glaube, mein Ausruf war auf der Bühne, das ist nicht gut. Und bin dann vorgerobbt, weil der Bassist noch weitergespielt hat und gewunken. Und dann haben sie mich von der Bühne gezerrt. Da war einmal nur Schmerz. Nach 3 Minuten habe ich gesagt, gibt es ein Mikrofon? Bin raus, da waren 9000 Leute. Habe ich gesagt, das tut mir leid. Entschuldige mich für meine Ungeschicklichkeit. Aber ich glaube, jetzt müssen wir abbrechen, weil ich muss ins Krankenhaus. Und bin dann mit der Rettung ins Krankenhaus geführt worden.
Kein Moment der Panik oder der Gedanke, wie schlimm ist das wirklich? Ist das lebensbedrohlich?
Das habe ich gewusst, dass das schlimm ist. Ich habe mir ja 4 Jahre vorher 7 Rippen abgerissen mit dem Kitesurfen. Da habe ich schon gewusst, das wird schlimm. Ich wollte nur wissen, ist ein Rippen in der Lunge oder in der Leber oder so irgendwie, was Böses. Und dann im Schock, in der Rettung, war ich eigentlich gut drauf. Ich habe die Leute unterhalten. Und wollte dann, nachdem sie mir gesagt haben, es ist keine Rippe irgendwo hinein, sage ich, gut, ein Freund, der zu mir kommt, ich sage, jetzt setzen wir uns ins Auto, fahren wir heim, weil da kannst du nichts machen.
Also wirklich auch im Angesicht des Todes, sage ich jetzt mal. Bleibst du cool? Glaubst du, das wird irgendwann auch mal so sein, wenn du in 20, 30 Jahren, wenn es kurz davor ist, dann wirst du cool bleiben?
Ich sage immer, ich hab eine Angst, weil ich das schon ein paar Mal gesagt habe, vom Sterben. Vor diesem Leidensweg, da fürchte ich mich, wenn es ein Leidensweg ist, ein langes Leiden oder so. Und also es ist schmerzhaft und so weiter. Aber vom Tod habe ich keine Angst. Also ich würde da, so wie in anderen Situationen, das ist unausweichlich, dass der buddhistische Grundsatz, wenn da was nicht passt, dann änder es. Wenn du es nicht ändern kannst, akzeptier es. Du musst Realitäten akzeptieren, was mich erwischt. Ich glaube auch bei einem Erschießungskommando, wenn ich weiß, da geht es jetzt nicht mehr weiter, glaube ich, atme tief durch und sage, ja, dann schießt es. Das ist so. Das habe ich mir mal überlegt.
Bist du dir da sicher?
Nein, sicher bin ich nicht. Das müsste ausprobiert
werden. Ja, Gott sei Dank nicht.
Aber es ist also alles so, wie ich bis jetzt immer reagiert habe, in Ausnahmesituationen, dass ich sage, da fällt alles ab von
ein
mir.
Ein Fatalist in gewisser Weise.
Nein, es fällt alles ab von mir. Es ist ein bisschen fatalistisch. Ich sage, das muss ich jetzt akzeptieren. Hello. Und da wäre ich ruhig.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, also vor mir sitzt der knapp 70-jährige Klaus, wie du mit 15, 16 warst.
Oh.
Enorm sportlich.
Ja.
Damals in Braunau.
Ja.
Klippt, Kleinstadt.
Kleinstadt.
Ländlich, bodenständig aufgewachsen.
Super, super Jugend gehabt. Also wilde Jugend auch.
Richtig guter Sportler mit 15.
Ja.
11-0 auf 100 Meter.
Das stimmt, das war wirklich ein Wahnsinn.
Bist du deppert? Das ist ja fast österreichischer Rekord, hätte ich gesagt.
Das war's.
Oder?
Es hat einen gegeben. Es hat schon gegeben. In Deutschland ist der Ding schon gerade wieder geheißen. Nein, habe ich vergessen, der ist 10-1 gelaufen. Da bin ich vom Fernseher niederbrochen. Ich wollte immer schnell laufen und bin auch immer schnell gelaufen. Und dann, wie in Amerika war, dann mit 18, habe ich alles gewonnen eigentlich dort.
Fußball gespielt hast du auch, ne?
Fußball gespielt habe ich auch. Und dann habe ich aber bei der Leichtathletik gemerkt, da rennt einer, da war wirklich einer, der war sehr schnell. Wir sind synchron gelaufen. Nur der war halt um 15, 20 Zentimeter größer. Da hat man bei jedem Schritt 4, 5, 8 Zentimeter abgenommen. Da habe ich gesagt, das ist nicht meine Zukunft.
Das ist nicht meine Zukunft. Stimmt es, dass du beim Fußball den Spitznamen Everhurtinger
hast? In Amerika habe ich den gekriegt, weil ich eigentlich auch bei Leichtathletik habe ich mir immer was gezerrt, weil ich der undisziplinierteste Aufwärmer war. Alle anderen haben aufgewärmt und sind gerannt und so. Und die haben mir so ein bisschen ausgeschüttelt und dann bin ich gerannt, weil ich wollte laufen. Ich wollte auch laufen und gewinnen oder springen. Also Weitspringer war ich auch ganz gut. Und beim Fußball war ich Stürmer und ich bin aus Europa gekommen und die Amerikaner haben nicht wirklich eine Chance gehabt. Und ich war in dem Team, in dem Schulteam, klarerweise, und war schnell und bin von anderen, wenn wir so Schul-Competition Champions Leagues gehabt haben, bin ich so gefault worden manchmal. Ich bin durch die Gegend geflogen.
Deswegen der Everhurtinger.
Wie bei Flipperkugeln. Da war ein Jahresbericht. Klaus Everhurtinger, Spitzname Everhurtinger. Where found? Whirlpool. Und das stimmt an meiner Jugend auch. Ich habe mich immer... Mir hast du nur sagen brauchen, da darfst du nicht vierig gehen, da geht es ab. Da bricht dann die Kanten ab. Das ist ein Schlierwand. Sage ich, wo? Wo? Und bin so beim Vierig gegangen, bis ich abgeflogen bin. Das ist so.
Du warst ja in Amerika nach der Matura. Bist dann wieder zurückgekommen und hast angefangen, Medizin zu studieren.
Ja, naja.
Das war nicht so von Erfolg gekrönt.
Das ist nicht ganz so. Ich war in Amerika und habe dort in meinem Senior-Year, das habe ich Senior-Year gemacht, die Zulassung an die Yale University gehabt. Das ist jetzt Das ist also jetzt keine Nudel-Universität.
Ja.
Und bin zurückgekommen nach Österreich und wurde vom österreichischen Bundesheer einkassiert, weil ich die Stellungstermine versäumt habe. Da hätte ich noch raus können und bin als Fahnenflüchtiger geführt worden. Ich bin eingereist und festgenommen worden. Und dann zu einer Blitzuntersuchung und bin schon Zack. In der Kaserne gewesen. Ich habe da selbst mal Gedanken gehabt. Sag ich, um Gottes Willen, spinnst du? Ich habe denen erklärt, ich habe Zulassung an die. Das war doch denen wurscht. Und dann hat sich das relativiert. Denke ich mir, naja, das sind auch viele Stromsfeuer. Und habe dann beschlossen, Medizin zu studieren. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und habe mich dann dort auch auf der Uni habe ich begonnen, mich politisch zu betätigen. Das war ich vorher auch schon. Als Brauner hast du zwei Entscheidungen. Entweder denkst, schaust weg oder du wirst aufmüpfig.
Kommunistischer Studentenverband.
Das war ich natürlich. Ich war beim Kommunistischen Studentenverband. Ich sage immer, wer als ein Junge nicht ganz link ist, der hat kein Herz. Wer als ganz Alter immer noch ganz link ist, der hat kein Hirn.
Wie kam das denn dann, dass dieses Studium eben nicht von Erfolg gekrönt war, sondern dass du nach Afrika gegangen bist? Also woher kam diese Faszination? Ja. War das eine Flucht auch in gewisser Weise?
Das war so eine Zeit auf der Uni, so ein bisschen durchhängen. Und ich habe da einen Freund gehabt, der war auch so drauf, gescheiter Kerl auch. Auch KSVler. Wir waren ja die Intellektuellen auf der Uni. Und dann haben wir beschlossen, nach Afrika zu fahren. Alles ist nach Indien gefahren, um sich die Birne wegzublasen mit irgendwelchen LSD oder was weiß ich, bewusstseinserweiternden Drogen à la Timothy Leary. Und mir jetzt immer nach Afrika gezogen und den auch. Und dann haben wir eine Afrika-Dequerung mit den alten Land Rover gemacht.
Wusstest du da sofort, das ist mein Kontinent?
Naja, Im Norden noch nicht. Ich habe also in Marokko, Algerien, da habe ich Angst gehabt noch vor dieser arabischen Kultur. Das war nicht meins so. Das habe ich gewusst, dem habe ich nicht getraut. Dann nach der Sahara-Durchquerung, dann Niger, Nigeria und dann runter Kamerun, Tschad. Das war schon so. Zentralafrika, Kongo, dann sind wir eben irgendwann einmal Ruanda, Uganda, Kenia gelandet. Da haben wir schon gewusst, also da haben wir beide gewusst, da gibt es Schwingungen. Der Kontinent hat Schwingungen, die bringen bei mir auch was zum Schwingen. Also da habe ich entschieden, meine Wiege steht in Afrika.
Du wohnst ja da heute teilweise 4 Monate im Jahr?
Ja, ja.
Direkt am Strand? Oder fast direkt am Strand?
Ja, direkt am Strand. Also jetzt in der Zwischenzeit direkt am Strand. Das haben wir aber immer gehabt. Das Glück haben der Spitz und die immer gehabt, dass wir da zuerst haben wir in Hotels irgendwo uns eingemietet langfristig und dann haben wir so ein Haus. Da war es auch ausfrei worden. Da haben wir sofort zugeschlagen. Das nehmen wir. Wurscht, was das kostet.
Was kostet denn da so ein Grundstück am Strand?
Naja.
Also jetzt ein Beispiel.
In der Zwischenzeit kostet dich, ich sage einmal, so der Acre. Also der Acre sind ca. 4000 Quadratmeter. Wenn du in der ersten Reihe bist, also vorne, musst du rechnen 600.000 Euro. Aber das ist günstig gemessen an Strandgrundstücken in Europa oder
wo
sonst
auch immer.
Irgendwo. Ja. Es ist noch relativ günstig.
Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal da deinen Lebensabend komplett verbringst?
Also, ich bin gerade dabei.
Also ganz weg ist aus Europa?
Nein. Na, das ist unmöglich. Wer immer Standbein haben in Österreich, in Deutschland auch, wo meine Mutter und meine Schwester zu Hause sind. Meine Schwester ist verstorben, die hat mir ein Haus dort hinterlassen. Aber ich brauche schon unsere Kultur. Das kann man nicht, das ist was anderes, das ist ein anderer Rhythmus. Ich brauche auch die schlecht gelaunten Leute, die sich in übel beleumdeten Spelunken aufhalten. Das ist schon meins. Aber Kenia wurde dann, mein Thomas Spitzer geht es ja immer so, der sagt, das ist unsere zweite Heimat, die immer mehr zur ersten geworden ist. Du lernst die Leichtigkeit des Seins dort auch wieder. Bist von Armut umgeben. Das verhindert auch, dass du abhebst. Bist da immer wieder mehr oder weniger konfrontiert, helfen zu müssen. Ich kann nicht zuschauen und wegschauen. Ich kann nicht wegschauen, wenn ich was sehe.
Das heißt, du als politischer Mensch wirst da im Endeffekt fast dazu gezwungen, dass du dich engagierst, dass du dich einbringst.
Ich bin ein Mitglied von AMREF, African Medical Research Foundation, Flying Doctors. Und die machen tolle Projekte, also wenn es um HIV geht, wenn es um Stand Up for African Mothers geht, die sind in Flüchtlingslagern, Dadaab zum Beispiel, wo ich ein einschneidendes Erlebnis hatte, weil ich dort einmal war und dann begriffen habe, an diesem Tag, was das für ein Elend ist, das sind ja Leute, das sind ja Menschen, wo beim Eingang des Lagers Ärzte entschieden haben, da war ich zufällig dort, dass Kleingruppe, 3 Leute, 4 Leute, nicht eingelassen wird. Da habe ich gesagt, wieso lasst jetzt die nicht eine und die schon? Sagen sie, weil die können wir noch retten. Die sind zu lange ohne Wasser jetzt da gekommen. Die kriegen wir nicht mehr. Die haben solche Organschaden untersucht. Die kriegen wir nicht mehr. Wir sind übervoll.
Die mussten die sterben lassen.
Ja, die mussten die sterben lassen. Da habe ich Tränen im Auge gehabt. Das war schrecklich.
Also ich meine, das ist ja nun ein ganz anderes Leben dort. ganz andere Welt. Trotzdem kommst du ja immer wieder gerne zurück. Nächstes Jahr gibt es, glaube ich, zum allerletzten Mal den Watzmann in Originalbesetzung.
Ja, das ist jetzt ganz neu. Das ist ganz neu, weil ich habe gesagt, nie wieder, nie wieder. Und die Geldalerin ist jetzt schon die Großmutter der Geldalerinnen.
Aber du wirst sie nochmal zum Besten
und
geben.
Und jetzt ist aber so, der Wolfgang Ambros wurde erneut operiert. Und der Wolfgang Ambros war, also ich habe den gesehen, das letzte Mal bei diesem Konzert, wo ich von der Bühne gefallen bin, da war es ein bisschen ein kleines Festival. Und da ist er wirklich schon mit dem Oberkörper fast 90 Grad abgewinkelt, ganz schwer mit Stock durch die Gegend gegangen, schmerzverzerrt. Und der wurde neu operiert von einem Chirurgen in Graz. Der hat ihn repariert. Der hat ihn unten und oben ein paar Wirbel anders eingerichtet, war offenbar schlecht operiert. Hat den allerdings jetzt so versteift, dass der steht aufrecht wieder. Der ist jetzt wieder 20 Zentimeter gewachsen und ich habe mit ihm telefoniert. Und der war ganz euphorisch, sagte, ich bin schmerzfrei.
Wahnsinn.
Sag ich, kannst du dir gar nicht vorstellen, was das ist. Und ich habe ihn erlebt, was der für Schmerzen gehabt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist jetzt Watzmann? Spürst du wirklich den Watzmann-Namen? Das gibt es ja nicht. Sagt er, ja, jetzt. Jetzt, wo schon, jetzt. Spül mir den Scheiß noch mal. Geh weiter. Komm. Wenn es er spielt, spül ich es auch.
Wahnsinn. Gibt es schon einen Termin? Wann es losgeht?
Ich glaube Ende September oder so, ja, 30. oder Anfang Oktober, im Oktober bis Anfang November, 20 Termine.
Wahnsinn, freuen wir uns riesig drauf. Und du wirst auch bei Dancing Stars wirst du wieder mit dabei sein.
Ja,
oder?
Da haben sie mich gefragt auch. Das sind nicht so Aufgaben, das war für mich immer ein Ausflug und das mache ich gerne. Ich habe teilgenommen, habe gewonnen.
Aber da sieht man, wie vielseitig du bist.
Ich habe 12 Mal moderiert und das macht mir Spaß. Weil das ist ja kein Dschungelcamp, da musst du abliefern. Dancing bei Let's Dance ist wurscht, bei diesen ganzen Tanzformaten, Let's Dance, Strictly Come Dancing, wo es ja herkommt, England, Amerika, überall, die arbeiten. Wer immer da teilnimmt, die trainieren wie die Berserker. Auch wenn es dann auf der Tanzfläche, gerade in Österreich, nicht immer so großartig ausschaut, auch die Band, die sogenannten Tanzbiotope, die bemühen sich.
Bist du eigentlich gerade wieder so fit, dass du da mitmachen könntest?
Nächstes Jahr schon.
Machst dich wieder fit?
Wieder. Ja, ich freue mich aufs Training. Ich kann jetzt nach dem Rippenbruch und dann habe ich noch eine Nasenoperation, die ist mir zugewachsen, muss ich dir vorstellen, ich mache linksseitig die Nasen zu, aufbauen müssen. Der Herr Professor Gubisch aus Stuttgart, falls er zuhört, danke. Ein großartiger Spezialist. Da schneiden sie die Haut auf. Da schneiden sie die Haut auf, da rund um die Nasenlöcher und dann ziehen sie das praktisch auf die Stirn. Und der hat gesagt, so eine verbaute Nase hat er überhaupt noch nicht gesehen. Sagt er, das ist eine Fehlkonstruktion. Er verwendet das Video, hat mich gefragt, ob er das Video zu Lehrzwecken verwenden darf, sage ich gerne. Und hat mir das jetzt, weil ich habe keine Luft mehr gekriegt und das geht nicht wegen der Nebenhöhe. Aber das habe ich jetzt auch noch gemacht und jetzt hoffe ich, dass das Everhördinger Jahr jetzt einmal vorbei ist. Und ich freue mich wirklich aufs Trainieren.
In Kenia?
Ja, wieder Radl fahren.
Weihnachten dort verbringen, Silvester?
Weihnachten, na ja, der Burg kommt runter, also wir werden eine gute Zeit.
Feiert ihr da richtig Weihnachten mit Christbaum und so weiter und so fort, oder?
An Christbaum stellen wir auf, ja. An Christbaum, das...
Bei 30 Grad?
Ja, aber es gibt so einen Baum, der so ausschaut wie ein Christbaum. Und den besorgen wir uns immer wieder und der wird voll gehängt. Und das ist mit Lichterl und Blink-Blink, das ist schon auf der Terrasse, da wo ich jetzt wohne. Es ist so ein Appartement in einem Haus von einem Freund, ein einstöckiges, auch vorne. Da ist es schon lustig, da kommen wir zusammen und dann tun wir Weihnachten feiern. Also ohne die ewigen Weihnachtslieder im Radio zu haben, das muss ich schon sagen, das geht mir nicht ab. Aber da singen wir das trotzdem.
Hast du gegen Last Christmas?
Soll angeblich ein sehr schöner Film sein.
Ja.
Aber hören kann es nicht mehr, kannst du es nicht mehr, das ist unmöglich. Und ich hoffe, also das wird schon anders. Wir kommen zusammen, essen gut mit Freunden. Es kommen Freunde von mir. Es wird eine schöne Zeit und dann das neue Jahr. Und nächstes Jahr geht es dann ein bisschen mit Dancing Stars. Das ist März, April. Dann wieder Kenia. Und dann vielleicht die Watzmann-Geschichte. Und dazwischen überlege ich mir, was ich sonst noch alles mache. Ich habe etliches vor.
Klaus, ich bin mir fast sicher, dass dir nicht langweilig wird.
Nein.
Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass das nicht so ein solchen Jahr wird, gesundheitlich wie 2019. 2020 ja. Und ansonsten alles, was du dir so wünschst. Vielen herzlichen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Danke.
Ciao, ciao.
Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.